Heute möchte ich darüber reden, wie mit dem Gesamtvermögen umgegangen werden sollte, gerade in Krisenzeiten.
Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch.
Sich selber nicht eine Falle zu stellen und dann den besonnenen Vermögensaufbau mit der falschen Reaktion einzustellen, umzuwerfen. Diese Gedanken sind gerade für Krisenzeiten sehr wichtig und ich denke auch für Personen, die permanent Depotauszüge anschauen und ihre eigene Stimmungslage davon abhängig machen, ob jetzt aktuelle Kurse höher stehen oder niedriger stehen. Zuerst einmal wäre wichtig, aus meiner Sicht, aber man kann das natürlich auch anders sehen, wenn schon Krisen daherkommen, Krisen so zu nutzen, dass wir auf jeden Fall aus den Krisen gestärkter und mit einem größeren Portfolio hervorgehen. Dafür ist zuerst die Entscheidung wichtig, ob ich als Person, ob Einzelner Besitz aufbauen möchte oder ob ich eben einfach nur konsumieren will. Und es ist nicht selbstverständlich, dass man Vermögen aufbaut. Es gab frühere Generationen, die haben alles verloren. Es gab komplette Entwertungen, es gab komplette Enteignungen. Und die haben sich vielleicht manchmal gedacht, Besitz aufzubauen bringt nichts. Da ist es viel besser. Ich habe einfach ein schönes Leben. Und man kann ja gut essen gehen und sich was gönnen und vielleicht hätte der eine oder andere gerne irgendwelche Gemälde gekauft und die dann irgendwie zusammengerollt und versucht zu retten. Also wenn wir zurückschauen, Weltkriege, Währungsreformen, in manchen Regionen komplette Verstaatlichungen und Enteignungen, kann sein, dass der Einzelne es für sich entscheidet, ich möchte nicht anlegen, ich möchte einfach konsumieren. Und ich glaube, dass das eine erste ganz wichtige Entscheidung ist, um nicht schablonenmäßig irgendeiner Aussage hinterher zu trotten, dass man angeblich anlegen muss. Und die Menschen, die das für sich so nicht entschieden haben, da merke ich, die bedauern sich selber schon in dem Moment, wo sie anlegen. Und stellen dann immer die Frage, naja, zahlt sich das tatsächlich aus, dass ich da jetzt anlege und dass ich das ankaufe? Weil wenn nicht, dann würde ich lieber dies und jenes tun. Und wenn ich in der Nähe bin und das höre, dass jemand sagt, ja, dann würde ich lieber dies und jenes tun, dann sage ich, weißt du was, dann leg nicht an und bedauere dich dann selber, wenn zufällig die 50% Wahrscheinlichkeit eintritt, dass das nicht sich nicht so entwickelt, wie du dir das vorstellst. Dann kaufe und dann mach das, was du willst. Dann leb dein Leben. Das ist ja eine wichtige Entscheidungsgrundlage. Das ist deswegen entscheidend, weil in dem Moment, wenn wir etwas kaufen, wenn wir investieren, dann ist das nicht mehr Geld. Und Menschen, die sich sehr, sehr stark an Geldbeträgen orientieren, an ihren Kontoständen, an den Zahlen orientieren, die Personen sollten nicht anlegen, die sollten nicht investieren. Weil sobald ich, egal was, Gold, Immobilien, Aktien kaufe, sagen wir 10.000 Euro, dann ist das danach keine 10.000 Euro mehr, sondern das ist eben dann Gold, Immobilie, Aktie, was auch immer, was ich gekauft habe, das hätte theoretisch einen Wert, wenn ich es verkaufe, aber es ist kein Geld mehr. Und dass dieser Direkttausch gemacht wird, dass Gold gegen Gold, Immobilie gegen Immobilie getauscht wird, das spielt es nicht. Deswegen ist ja Geld als Zahlungsmittel erfunden worden, um das Leben damit leichter zu machen. Aber ein Investment steht als Zahlungsmittel mir nicht mehr zur Verfügung. Geld brauche ich, um laufend das Leben zu finanzieren, um, sag mal, Reparaturen zu bezahlen, wenn irgendwas anfällt. Und ich muss, nachdem ich entschieden habe, will ich überhaupt investieren, muss ich auch mir die Frage stellen, wie viel Puffer benötige ich? Wie viel täglich verfügbares Zahlungsmittel sollte mir zur Verfügung stehen, damit ich mich wohlfühle? Ich bekomme sehr, sehr oft die Frage gestellt, wie viel ist denn vernünftig? Und natürlich kann man jetzt hergehen und irgendwelche Zahlen nennen. Aber viel wichtiger ist, dass der Einzelne sich selber die Augen schließt und sich selber die Frage stellt, wie viel verfügbare Liquidität sichert mir das gute Gefühl, dass ich einfach mich wohlfühle. Und es kann sein, dass der eine oder andere feststellt und sagt, dass alles, was ich habe, sollte liquide sein. Naja, dann brauche ich über Anlegen nicht nachdenken, dann brauche ich irgendwelche Themen, die daherkommen, als Superangebote nicht anschauen, weil ich mich für mich entschieden habe, ich möchte einfach nur in Zahlungsmittel Geld horten, fertig. Besitz in Form von, wie schon vorhin gesagt, Immobilien, Beteiligungen, Aktien, Gold, was auch immer, das ist eine Sache. Wichtig ist nur, wenn jemand Besitz aufbaut, ich muss daneben liquide sein. Die meisten Konkurse, die ich erlebt habe, die sind nicht passiert wegen zu wenig Besitz, sondern sehr, sehr oft wegen Illiquidität. Jetzt ganz aktuell, so schnell ist ein Privatvermögen, das ja eigentlich auch nur auf dem Papier existiert, hätte ja noch nie vernichtet worden, wie bei Samuel Bankman-Fried, der CEO und Gründer von FTX in der Kryptowelt, der ist pleite, weil er illiquide war. Und seine Gegner, Binance, haben das ganz genau gesehen, dass er in solchen Anlageklassen sich verrannt hat. Ich spreche jetzt noch nicht davon, dass er Gelder zweckentfremdet hat, aber die haben gesehen, der ist illiquide und haben ihn am falschen Fuß erwischt oder auf dem richtigen Fuß, je nachdem von wo man sieht, und damit ist er illiquid. Das heißt, die Liquidität ist ganz wichtig. Und für Unternehmer und kreative Personen ist diese Liquiditätsreserve zu halten immer wieder schwierig, weil natürlich kommen besonders günstige Gelegenheiten daher und gute Gelegenheiten und die Finanzindustrie mit dem Marketing-Schmähs versucht, die Liquidität, die Reserven der Menschen aus der Tasche zu ziehen. Da muss ich ganz klar sagen, da muss man konsequent sein als Einzelanleger. Und so wie mein Vermögen auf der Investitionsseite wächst, so muss auch meine Liquiditätsreserve wachsen. Die muss größer werden, weil natürlich größere unerwartete Ausgaben oder Investitionen daherkommen können. Das, was Liquidität ist, das bleibt nominal im Normalfall gleich. Vielleicht bekomme ich, wenn jetzt die Zentralbanken für das kurzfristige Geld wieder die Zinsen heben, ein wenig Zinssatz. Aber im Normalfall muss ich es akzeptieren, dass die Liquidität Kaufkraft verliert, weil alleine hier die Inflation daran zehrt. Wir gehen also her und wenn wir für Familien und für Kunden die gesamte Vermögensaufstellung machen, dann ist das Erste, was wir machen, eine Aufstellung, sehr simpel, liquide Anlagen, illiquide Anlagen und Cash-Reserven. Es gibt nämlich Investitionen, Investments, die sind wie eben Aktien oder Investmentfonds täglich eingepreist und die sind grundsätzlich liquide, zählen aber, sollten nicht unbedingt zur Cash-Reserve dazu zählen. Und da schauen wir uns an, wie sind die prozentuellen Aufteilungen. Genau. Und Diese gesamtheitliche Aufteilung, die haben wir mittlerweile natürlich mit der Hilfe der Technik so dargestellt. Das System heißt, dass wir hier verwenden Wiles Pilot, also Vermögenscockpit, Vermögenspilot. Das stellen wir so dar, dass zeitgleich mit uns der Investor, der Kunde das auch sehen kann, wenn er möchte. Das kann er sich auf seinem PC, auf dem Laptop oder sogar auf seinem Handy anschauen. Ich komme dann noch später dazu, wie man damit umgehen sollte. Wichtig ist, und das hat mir psychologisch sehr geholfen, zu akzeptieren, dass sobald ich aus dem Geld in irgendeinen Besitz, irgendeine Investition hinübergehe, ist es sofort immer mit Schwankungen, mit Risiken verbunden. Die können daherkommen, weil es politische Risiken gibt oder gesellschaftliche Entwicklungen gibt oder wirtschaftliche Schwankungen gibt. Und weil es diese Risiken gibt, muss ich mich natürlich vorher mit dem Investment auseinandersetzen, aber wenn ich es dann gekauft habe, dann macht es sehr wenig Sinn, diese Vermögenswerte permanent in Geldform zu betrachten. Wie gesagt, das hat mir sehr geholfen. So irgendwann Mitte der 90er Jahre, weiß auch gar nicht, woher dieser Gedanke damals kam, dass die Investitionen, ich glaube, das habe ich bei einem Klienten gesehen, dass die Investments nicht in Geldwerten, sondern in Stückzahlen bewertet werden. Weil die permanente Bewertung auf dem Papier führt ja dazu, dass gerade in Krisen auf dem Papier Verluste sich zeigen. Und diese Art Betrachtung, ich weiß, das kommt von den Banken, von den Vermögensverwaltern, die hier quartalsweise Darstellungen schicken und Vergleiche mit einem Index schicken und dann den Kunden sagen, sie sind ärmer geworden und reicher geworden. Das ist alles nur auf dem Papier. Und führt aber leider dazu, dass dann sehr viele die besonnene Ruhe verlieren und weil sie auf dem Papier angeblich Verluste haben, ihren Vermögen und Besitzaufbau stoppen, aussetzen oder sogar Dinge verkaufen, nur deswegen, weil es jetzt auf dem Papier negativ dargestellt wird. Das Wichtige ist also zuerst die Ruhe zu bewahren, indem man sagt, okay, ich habe meine Cash-Reserven, sagen wir 50, 100.000 Schweizer Franken, Dollar, Euro, welche Währung auch immer. Das ist meine Liquidität. Und dann die restlichen Sachen nicht in Form von, ich habe drei Depots, eins bei der Bank X mit 150.000, eins mit 200.000 da, eins mit 700.000 dort, wie auch immer, sondern in die Tiefe gehen und zu sagen, ich habe so und so viel Stück Aktien oder Beteiligungen von diesen und jenen Unternehmen. Ich habe so viel Stück Wohnung, Haus, andere Besitztümer. Ich habe so viele Antiquitäten, ich habe so viele Oldtimer, wie auch immer. Aber nicht die monetäre Bewertung, sondern die Stückzahl. Und dann kommen wir später dazu, dass ich da die Qualität mir anschauen kann. Die Bewertung ist immer dann wichtig, wenn ich aktuell entweder verkaufen will oder die Bewertung ist dann interessant, wenn ich gerade Liquidität habe und ich hinein investieren will. Aber wenn ich diese zwei Schritte nicht machen kann, ist die momentane Bewertung völlig egal. Also wenn ich mein Haus nicht verkaufen will, interessiert es mich auch nicht, was es derzeit auf dem Markt wert wäre. Wenn ich lustig bin, kann ich eine Summe hinschreiben, dass ich sage, okay, wo ist meine, sagen wir mal, nicht Schmerzgrenze, sondern meine Motivationsgrenze, wenn jemand vor der Tür steht und sagt, schau, das zahle ich dir, Punkt. Wir diskutieren auch nicht. Ich kann mir diese Wunschzahl irgendwo hinschreiben. Kann interessant sein, aber das ist meine Immobilie möglicherweise derzeit nicht wert. Das wäre dann, wenn ein Kauf zustande kommt, okay, eine Möglichkeit, aber vorher bringt mir das nichts, es zuzuordnen. Das heißt, weg von diesen Bewertungsmodellen, das schaut man parallel nebenbei an, aber wichtig ist, die Stückzahl anzuschauen. Und wenn ich schon etwas verkaufen wollte, dann das auf jeden Fall ohne Zeitdruck machen zu können. Das führt natürlich dazu, dass Liquiditätsbedürfnisse zusätzliche ich im Vorhinein abschätzen sollte und nicht erst dann, wenn es passiert. Und eben für das Unerwartete sollte meine Basisreserve immer da sein. Immer wenn ich unter Zeitdruck etwas verkaufen muss, habe ich schlechte Karten, weil da haben die Käufer bessere Positionen, sobald sie merken, dass ich unter Zeitdruck bin. Und kluge Investoren, und ich habe einige in meinem Arbeitsleben und auch privat so kennengelernt, habe ich gemerkt, die verkaufen qualitativ gesunde und hochwertige Beteiligungen nicht. Sie verkaufen es nicht. Wovon leben sie oder wovon finanzieren sie ihr Leben? Naja, entweder aus neuem Einkommen, weil sie mehr verdienen mit ihrer Arbeitskraft, als sie benötigen. Und dann können sie daraus auch noch anlegen. Oder aus den Erträgen der Beteiligungen, also aus Dividenden, aus Ausschüttungen. Und wenn qualitativ hochwertig ein Portfolio zusammengestellt ist, dann sollte im Idealfall nichts verkauft werden müssen. Es sei denn, ich habe die Geisteshaltung, dass ich sage, okay, ich möchte nichts für die nächste Generation dalassen und deswegen möchte ich, bis ich da bin, so viel wie möglich aufbrauchen, dann ist das eine andere Idee und Strategie und da muss man halt darauf das ausrichten. Und das zweite ist, gesunde, qualitative Unternehmen. Ich spreche nicht von irgendwelchen Bubbles, irgendwelchen Spekulationen, irgendwelchen Glücksritt-Ideen. Die haben in einem gesunden Basisvermögensportfolio aus meiner Sicht wenig verloren. Das bedeutet auch, dass ich mich damit abfinde und mich nicht bedauere, dass ich nicht die Amazons der nächsten Generation entdeckt habe, sondern wenn die dann entstehen, wenn die dann lebensfähig sind, wenn die dann nicht mehr verschuldet sind, wenn die dann solide Geschäftsmodelle haben, wenn die dann genug Cashflow haben, wenn die dann genug Dividende zahlen, dann kaufe ich sie mir in mein Portfolio hinein. Aber ich finde mich damit ab, dass ich die Glücksspiele vorher nicht spiele. Das heißt, wie ich vorhin schon gesagt habe, nicht Werte, sondern die Stückzahlen sind entscheidend, die sollte ich mir aufschreiben und da eine Übersicht haben. Und dann kann ich mir entscheiden und sagen, aha, mein Ziel ist, dass wenn eine Krise daherkommt, dann aus den qualitativen Unternehmen da und dort ich mehr haben möchte, weil die Krise auch hochwertige Unternehmen auf die Knie schickt oder die Kurse zumindest zurückschickt. Und das kann ich im Vorhinein entscheiden und habe meine Wunschliste und sage, okay, wenn die Kurse mal auf ein Niveau fallen und ich habe meine Liquidität, dann kaufe ich da und dort ein. Viele rechnen sich auf dem Papier mit diesen permanenten Bewertungen reich, sind dann aber daneben illiquid. Noch schlimmer ist es, wenn sie über Kredite Vermögen aufgebaut haben, weil Kredit gefährdet nicht sinnvoll aufgebaut Vermögen. Das muss man ganz klar sagen. Und jetzt kommt die Zeit zur Jahresende, wo es Sinn macht, einmal im Jahr sich hinzusetzen aus meiner Sicht und seine Vermögensportfolios anzuschauen. Wie gesagt, nicht die Werte, sondern die Positionen. Ich empfehle es auch gemeinsam mit der Familie zu machen. Die gesamte Übersicht ist auch deswegen gut, weil auch die Familie eine Übersicht hat. Ich habe viele Fälle erlebt, wo dem Familienoberhaupt etwas passiert und dann seine Kastzettel niemand findet, die Übersicht nicht da ist. Oft werden auch Vermögenswerte übersehen. Oder wie wir vor kurzem mal darüber gesprochen haben, bei privat verliehenen Geldern, weil keine Verträge da sind, es wird nicht zurückgezahlt oder es wird schlichtweg vom Schuldner behauptet, na, das gibt's ja gar nicht mehr. Und diese Zusammenstellungen, diese Reports, die speichern wir einmal im Jahr ab. Es gibt auch manche Kunden, die drucken sich das aus. Wenn es um mehr Vermögenswert geht, gibt es auch manche, die machen das ganz toll, lassen das binden. Und dann gibt es Jahr für Jahr so ein gebundenes Vermögensbuch oder Vermögensaufstellung. Bei manchen sind es ein paar Seiten, bei anderen sind es vielleicht einige mehr, je nachdem, wie viel Vermögen schon dahinter steckt. Und dann kann man hergehen und in Ruhe sich anschauen und sagen, aha, was habe ich in diese und jene Immobilie investiert? Wie viel ist zusätzlich reingegangen? Wie hat sich die Miete entwickelt? Was ist bei den Unternehmen passiert? Wie sind die Umsätze? Wie sind die Mitarbeiterzahlen? Wie sind die Dividenden? Und dann kann man sich in Ruhe überlegen und sagen, okay, aus der Liquidität, was demnächst reinkommt, würde ich wo hineinkaufen, wenn dann die Lebensbedingungen rundherum, also wenn die Wirtschaftslage passt. Aus meiner Sicht ist das eine Lebensqualitätsfrage und eine Lebensstilfrage, so seine Vermögenswerte zu betrachten. Und so kann ich die nächste Generation auch sehr gut mit einbeziehen und gemeinsam diskutieren. Und dann sehe ich, wie sie darüber denken, was sie sagen. Und diese Unsicherheit, die sehr viele Familienoberhäupter haben, dass sie nie darüber gesprochen haben und nicht wissen, ja, was wird die nächste Generation dann damit machen, die fällt dann auch einfach weg. Also ist es wichtig, jetzt am Jahresende sich die Frage zuerst die erste Frage stellen, wie wird sich meine Liquidität nächstes Jahr entwickeln? Kommt Neues rein und kann ich daraus alles, was ich sehe, finanzieren, plus zusätzlich noch da und dort investieren? Oder kommt nichts mehr rein und ich muss rausnehmen aus meinem Besitz, aus meinen Vermögenswerten? Dann müssen wir die Liquiditätsplanungen dementsprechend jetzt schon vorbereiten, was 2023 auf uns zukommt. Ich hoffe, dass diese Betrachtung, diese Gedanken ein wenig helfen, gerade wie gesagt in Krisenzeiten und wenn jetzt am Jahresende irgendwelche Depotauszüge daherkommen, gedanklich davon wegzugehen, Marktbeurteilungen zu machen, sondern reale Werte, Stückzahlen und aus einem anderen Blickwinkel meinen Besitz einmal im Jahr mal zu betrachten und daraus aus Ruhe die Entscheidungen zu treffen. Mit diesen Gedanken starten wir eine neue Woche. Wünsche allen schönen Tag, erfolgreiche Gespräche und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.
Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.